Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzählt uns Lisa ihre Geschichte. Sie ist an Brustkrebs erkrankt und trägt gleichzeitig das Lynch-Syndrom in sich. Wir hatten hier in diesem Podcast schon einmal eine Folge zu diesem Thema. Das Lynch-Syndrom verursacht ein deutlich höheres Risiko für Darmkrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs und weitere Tumore. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska. Danke für die Einladung.
Viele kennen ja die Mutation BRCA1 oder BRCA2, aber das Lynch-Syndrom ist mir jetzt auch im Podcast erst einmal begegnet und umso wichtiger, dass wir auch darüber heute sprechen.
Ja, total. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, darüber hier bei dir zu sprechen, weil mir das auch auf meiner Reise total doll aufgefallen ist, dass es inzwischen zum Glück relativ viele Informationen und Gruppen zu BRCA gibt. Aber zum Lynch-Syndrom, obwohl das gar nicht so wenig Leute in sich tragen, gibt es bisher noch relativ wenig.
Wusstest du denn schon immer, dass du dieses Lynch-Syndrom in dir trägst oder kam das erst mit deiner Brustkrebserkrankung?
Ja, genau, das kam erst mit meiner Brustkrebserkrankung. Dadurch, dass ich so jung erkrankt bin, ich war 33 zur Diagnose, hat man direkt gesagt, dass man einen Gentest macht, bin ich zur Humangenetik und da kam dann eben heraus, dass ich kein BRCA habe, aber eben MSH6, das ist ein Gen von Vieren, das zum Lynch-Syndrom gehört.
Und was bedeutet das denn? Das hat ja also mit Brustkrebs jetzt erstmal nichts zu tun, oder?
Ja, das weiß man tatsächlich noch nicht ganz genau, ob das auch was mit Brustkrebs zu tun hat. Die einen Studien sagen ja, die anderen sagen nein. Es deutet darauf hin, dass die Mutation, speziell die ich habe, also MSH6, schon ein erhöhtes Risiko hat für Brustkrebs, aber im Vergleich zu Darmkrebs oder Gebärmutter, Körperkrebs und ja auch noch so ein paar anderen eher weniger. Aber trotzdem erhöht im Vergleich zu ja, denen ohne Genmutation.
Und habt ihr da in der Familie auch schon Vorfälle gehabt, krebserkrankte Menschen, die jetzt speziell Darmkrebs oder Gebärmutterkrebs oder sowas hatten?
Nicht so richtig. Also zum Glück in meiner nahen Familie ist niemand an den lynchtypischen Krebserkrankungen erkrankt. Mein Vater hatte ein Sarkom. Da weiß man auch nicht so genau, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte. Und meine Uroma, die hatte Gebärmutterkrebs und auch Brustkrebs. Aber das ist ja schon relativ weit weg. Also ja, es ist ein bisschen unklar.
Lass uns mal da starten, wo du den Arzt aufgesucht hast. Das hast du ja irgendwann. Sonst hättest du ja die Diagnose nicht bekommen. Wie war das?
Ja, das ist eine längere und gar nicht so schöne Geschichte. Angefangen hat das tatsächlich schon Ende 2023. Da habe ich beim Einseifen ganz klassisch irgendwie so einen kleinen Knoten in der Brust gespürt. Und ich war sofort irgendwie sehr alarmiert und habe mich ganz unwohl gefühlt. Es war abends. Ich habe am nächsten Morgen direkt bei meiner Gynäkologin angerufen und konnte dann auch einen Tag später direkt kommen. Die hat das geschallt und getastet und sagte, na, das war wirklich sehr klein, 0,5 Zentimeter. Das schaut eher aus wie eine Zyste. Aber weil sie es jetzt nicht ausschließen kann, wenn ich wollte, könnte ich das ja im Brustzentrum nochmal abklären lassen. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich das gerne machen würde. Und habe auch 2 Wochen später schon einen Termin bekommen. Auf der Überweisung stand dann auch drauf, bitte um Zweitmeinung mit Mammographie oder Biopsie. Und dann war ich da in dem Brustzentrum. Und auch dort wurde getastet. Die Ärztin hat das auch erstmal gar nicht ertasten können. Und dann musste ich ihr es auch zeigen. Es war ein bisschen untypisch bei mir, nicht im oberen Bereich der Brust, sondern im unteren Bereich. Und dann sagte sie schon, ah ja, da haben sie aber ein Feingefühl, dass sie das gefunden haben, und hat es geschallt und sagte dann, nee, das ist eine Zyste, machen Sie sich keine Sorgen, alles gut. Und ich hatte wirklich ein gutes, ungutes Gefühl und habe dann nochmal nachgefragt, wirklich, sind Sie sich sicher und brauchen wir da denn jetzt auch gar nichts mehr machen, weil das steht ja hier auch auf der Überweisung. Nein, sie sind viel zu jung dafür, um jetzt hier eine Mammographie zu machen. Da wird man eh überhaupt nichts sehen. Und es ist auch viel zu klein für eine Stanzbiopsie. Und glauben Sie mir, das ist alles gut. Dann habe ich nochmal gefragt und sagte, ja, wenn Sie unbedingt wollen, dann könnte man das jetzt auch nochmal in einem halben Jahr sich anschauen. Ja, und so hat sie mich dann entlassen. Und ich habe mich eher so ein bisschen gefühlt, als würde ich umsonst Panik machen. Mhm. Ich bin ja nicht die Ärztin. Und ja, habe dem Ganzen dann auch erstmal so geglaubt und habe mein Leben weitergelebt, eine ganze Weile lang.
Mhm. Du hast ja bestimmt selber immer noch mal getastet, oder? Hat sich das verändert?
Eine Zeit lang vom Gefühl her nicht. Aber so ein halbes Jahr später, im Sommer 24, da habe ich dann vor allem beim Sport gemerkt, ich mache relativ intensiv und viel Sport. Und da habe ich bei manchen Übungen dann gemerkt, dass es mir wehtut. Immer wenn ich auf dem Boden lag und da Übungen gemacht habe, dass mir die Brust, wenn die Brust den Boden berührt hat, wehgetan hat. Also so ein Druckschmerz.
Ja.
Und dann, das ist doch größer geworden, oder? Und hatte ich mir zu der Zeit dann auch einen BH neu gekauft und der hatte ein, zwei Monate später dann auf einmal nicht mehr so gut gepasst wie vorher auf der Seite. Mhm. Und ich hatte dann auch vorher schon gedacht, das ist doch größer geworden. Da dachte ich, nee, also das sind mir jetzt zu viele Zeichen, die hier dazugekommen sind. Und dann habe ich mir nochmal einen Arzttermin gemacht, bin dann aber bewusst zu einem anderen Arzt gegangen. Ich habe dann eher auch die Stadt, also vom Wohnort, war kurz vor dem Wechsel, den Wohnort zu wechseln und war dann schon in der neuen Stadt bei einem Gynäkologen, der mir empfohlen wurde. Und da war das Ganze dann deutlich größer geworden schon. Mhm. Waren wir bei ungefähr 1,8 von 0,5. Ne? Mhm. Und der hat auch erstmal keine Panik ausbrechen lassen, aber hat gesagt, ja, beim Wachstum, das müssen wir auf jeden Fall genauer abklären lassen. Es könnte aber auch ein Fibroadenom sein. Das würde er auch eher vermuten, aber das muss man auf jeden Fall mit einer Stanzbiopsie abklären lassen. Ich glaube, dass er das auch gesagt hat, um mich nicht zu sehr in Panikmodus zu versetzen. Mhm. Ich hatte aber ehrlich gesagt sofort das Gefühl danach, da stimmt was überhaupt gar nicht. Also ich hatte es ja schon beim ersten Mal und dann eigentlich innerlich, da wusste ich, das ist nichts Gutartiges.
Aber die Ärztin hatte ja zu dir gesagt, dass ihr das nochmal kontrolliert in einem halben Jahr. Warst du da zur Kontrolle?
Nee. Sie hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben. Also es war wirklich ein ganz, ganz fieses Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin aus dieser Klinik. Das mit dem halben Jahr hat sie ja auch nur gesagt, wenn ich denn unbedingt wollte, weil ich mehrfach nachgefragt habe, ob denn auch wirklich alles in Ordnung ist. Und ich habe mich da so unwohl gefühlt und von ihr ja einfach überhaupt nicht ernst genommen, dass ich mich nicht getraut habe, dort wieder hinzugehen.
Oh, das ist traurig. Mhm. Und ich glaube, da bist du leider kein Einzelfall.
Genau.
Also das höre ich sehr oft, dass gerade junge Patientinnen das so ein bisschen abgewürgt werden.
Ne? Absolut, genau.
So wie stellen sich man nicht so an? Man muss ja nicht gleich den Teufel an die Wand malen, so ungefähr. Ne?
Ja, genau. Es wurde sehr auf eine labile Psyche geschoben. Also so das Gefühl wurde mir vermittelt und weiß ich nicht, so sehe ich mich eigentlich nicht. Und dass ich dort nicht wieder hingegangen bin.
Und jetzt hast du ja gesagt, war das jetzt Sommer 24, also ein Dreivierteljahr später, wo der Tumor dann plötzlich oder der Knoten plötzlich schon 1,8 Zentimeter groß war?
Genau, richtig, ja.
Mhm. Wie ging das weiter?
Ich habe dann relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen in einem Brustzentrum, in einem anderen auch wieder in der neuen Stadt, einen Termin bekommen. Und ja, da wurde dann das Gleiche gesagt wie beim Gynäkologen auch. Das könnte gut ein Fibroadenom sein. Aber man hat dann eben sofort eine Stanzbiopsie gemacht und dann musste ich halt eben warten. Ich glaube, es waren 5 Tage, die ich gewartet habe auf das Ergebnis. Und ja, diese 5 Tage fand ich ganz furchtbar. Also ja, dieses Warten, wie gesagt, ich wusste das eigentlich schon, als ich dann Freunden, Familie so Bescheid gesagt habe. Ein paar wussten dann eben auch in der Wartezeit Bescheid. Die meisten haben auch gesagt, du wart erst mal ab, das wird bestimmt nicht sein. Du bist so jung, du bist so fit, du achtest so auf dich. Aber in mir, ich wusste, da kommt nichts Gutes raus. Und ja, dann kam eben auch ein Anruf, dass ich bitte herkommen sollte. Und dann wusste ich erst recht, also ja, wenn man eingeladen wird, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Und dann saß ich da mit meinem Freund, der hat mich begleiten können zum Glück. Und ja, vor mir 2 Ärztinnen und haben mir auch sofort gesagt, es tut uns leid, aber es ist leider rausgekommen, dass sie Brustkrebs haben, aber haben auch direkt gesagt, und das hat mir am Anfang wirklich geholfen, das bekommen wir hin, der ist Hormonrezeptor positiv, zwar schnell wachsend, aber das kann man sehr gut behandeln. Und jetzt schauen wir, wie wir die Therapie aufbauen.
Das heißt, Hormonrezeptor positiv bedeutet ja erstmal keine Chemotherapie, oder?
Ja, genau. Am Anfang dachte ich das auch. Es sollte sich noch anders zeigen. Aber genau, erstmal hieß es Antihormontherapie. Die habe ich am gleichen Tag noch gestartet.
Wow.
Habe direkt die Rezepte bekommen für die Tabletten. Ich habe damals Tamoxifen verschrieben bekommen, weil ich ja noch nicht in der Menopause war. Und das Rezept für die Zoladex, also diese Wechseljahresspritze, also die Eierstöcke lahmlegt. Viele Hörerinnen kennen die wahrscheinlich. Und die musste ich mir aber erst abholen in der Apotheke. Die habe ich dann am Tag drauf bekommen. Und die Tabletten habe ich am gleichen Tag gestartet. Man wollte nämlich schauen, ob und wie der Tumor auf die Therapie reagiert, während ich dann direkt eben zur Humangenetik geschickt wurde, weil das Ergebnis wichtig war für die Operationsentscheidung. Wäre dann ja rausgekommen, dass ich BRCA1 oder 2 habe, hätte man nicht brusterhaltend operiert oder hätte man das nicht empfohlen. Und deswegen wollten wir das Ergebnis gerne vor der Operation haben und haben gesagt, mit dieser Antihormontherapie können wir diese Zeit auch gut überbrücken und dann auch gleichzeitig gucken, wie der Tumor darauf reagiert und dann Schlüsse ziehen für die weitere Behandlung.
Ach, okay. Also das ist mir auch neu, dass es so schnell geht, dass man mit Anfang 30 da direkt diesen Test empfohlen bekommt, weil oft höre ich immer, dass das erst später gemacht wurde, dass es dann auch sehr lange dauert, bis man das Ergebnis hat und so. Aber das war bei dir dann nicht so?
Nee, das war bei mir nicht so. Also das ist wirklich gut gelaufen. Da waren die gut organisiert mit den Terminen. Ich hatte ein paar Tage darauf wirklich schon dann in der Humangenetik den Termin und die haben das dann auch so einen Eilantrag gemacht. Das hat immer noch 4 Wochen gedauert, aber im Vergleich natürlich relativ schnell. Und die Ärztin sagte, diese 4 bis 6 Wochen, die haben wir bis zur OP. Gar kein Problem mit eben der Antihormontherapie, um darauf zu warten, damit wir nicht im Zweifelsfall doppelt operieren.
Wie war denn das für dein Gefühl? Also du hast jetzt zwar diese Antihormontherapie bekommen, aber hast du denn gemerkt, dass der Tumor vielleicht schon kleiner wird? Ich weiß gar nicht, ob das das Ergebnis ist von der Antihormontherapie, dass man schon gleich Veränderungen bemerkt.
Ja, man wünscht sich das, natürlich. ja, auch die Ärzte. Und das kann passieren. Und tatsächlich, ich weiß ganz genau, es war 5 Tage nach der ersten Einnahme. Ich bin aus der Dusche gekommen und bin zu meinem Freund und habe gesagt, also du kannst mich jetzt für verrückt erklären, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass dieser Knoten schon kleiner geworden ist.
Ja.
Und ich hatte dann auch nach 10 Tagen oder so die erste Kontrolle und er war tatsächlich kleiner geworden.
Wow, und das macht ja, glaube ich, auch emotional total viel mit einem, oder?
Ja, genau. Und bis dahin war ich schon auch so ein bisschen unglücklich. Man will den Tumor ja eigentlich schnell raushaben oder irgendwie viel darauf feuern. Und dann habe ich aber gewusst, okay, die Therapie schlägt hier auf jeden Fall an, dass ich jetzt nicht in Panik verfallen brauche, bis dass die Operation stattfindet.
Ja, und Wie hast du diese Antihormontherapie vertragen? Also ich meine, alle Frauen, die sowas durchmachen oder die jetzt auch ganz normal das Alter erreichen, wo sie in die Wechseljahre kommen, die wissen ja, dass sich viel ändert. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, schon. Immer wieder in Schüben. Also gerade am Anfang, klar, die Hitzewallungen haben mich begleitet. Vor allem beim Sport, also ich bin direkt weiter zum Sport gegangen. Das ist das, was mich so am Laufen hält. Und ich habe sofort gemerkt beim Sport, ich habe so viel mehr geschwitzt. Oder auch ja, so Situationen, wo man gar nicht damit rechnet. Dann steht man im Supermarkt und auf einmal läuft einem der Schweiß von der Stirn runter. Total unangenehm. Und ich habe wirklich schlecht geschlafen. Bis heute schlafe ich noch nicht wieder so gut. Das sind die beiden größten Punkte, waren sie damals und auch bis heute, die noch so geblieben sind, die ich direkt gemerkt habe. Wobei ich zum Schwitzen rückblickend sagen kann, inzwischen weiß ich, dass es auch ein Zeichen von Krebs sein kann. Ich weiß natürlich nicht, ob das damit zu tun hatte, aber ich habe so ungefähr ein Jahr vor Diagnose angefangen mit Schweiß in der Nacht, dass ich immer mal wieder total geschwitzt habe in der Nacht. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das denn? Und ja, hätte man mich da mal nachgefragt damals, das hätte vielleicht ja auch ein Zeichen sein können zu diesem ganz kleinen Knoten, dass man vielleicht doch genauer hingeschaut hätte.
Ach, okay, das ist ja spannend. Das ist so, ja, also dass das eins der Zeichen sein kann. Mhm,
genau, richtig.
Und hast du dich auch sonst irgendwie körperlich weniger stark gefühlt? Also jetzt, wenn du es jetzt rückblickend betrachtest?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe noch, ich glaube, es war 3 Wochen vor Diagnose, einen Wettkampf gemacht. War auf einem guten körperlichen Fitnesszustand. War nicht mehr krank oder so. Nee, gar nicht.
Finde ich auch sehr interessant, wie unterschiedlich das sein kann. Also die ersten, so rückblickend, ne, die ersten Symptome, total, die man so hatte, die man am Anfang ja noch gar nicht einordnen kann.
Ja.
Okay, du hast dann 4 Wochen später das Ergebnis aus der Humangenetik bekommen. Mhm.
Genau, richtig.
Wie war das?
Alles. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass ich eine BRCA-Mutation habe. Ich konnte mir das einfach anders gar nicht erklären, wie das denn sein kann, dass ich jetzt hier Brustkrebs bekommen habe. Und auf das, was ich dann bekommen habe, diese MSH6-Mutation, war ich überhaupt nicht vorbereitet. Und ja, einerseits war es für mich so ein bisschen eine Erklärung, okay, vielleicht hängt es damit zusammen. Aber auf der anderen Seite hat das jetzt für die Therapie, das wurde mir schnell gesagt, erstmal nicht so viele Auswirkungen. Und dadurch war ich ja froh und verwirrt zugleich.
Aber wusstest du denn gleich, was das ist, was das bedeutet, was da in der Auswertung stand? Oder haben die Ärzte dir das dann erklärt?
Ja, ich hatte 2-mal relativ ausführliche Termine. Und das wurde mir schon relativ genau erklärt und dann auch gesagt, wenn ich dann durch bin mit meiner Akuttherapie für den Brustkrebs, wo ich mich dann melden sollte, weil ich dann eben in ein spezielles Vorsorgeprogramm komme für Patienten und Patientinnen mit Lynch-Syndrom. Mhm. Und dass ich das eben zwingend machen sollte dann.
Ja, okay, das heißt also, dieses Ergebnis war jetzt nicht so ganz niederschmetternd?
Nee, also das nicht. Irgendwie schon blöd, weil mir war schon klar, okay, das heißt, ich habe mein Leben lang ja ein deutlich erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Nicht nur an Brustkrebs, sondern irgendwie auch noch an diversen anderen Krebsarten. Und das hat mich natürlich schon auch besorgt. Am meisten hat mich aber tatsächlich besorgt, dass meine Schwester das Gen ja auch haben könnte. Das war mir als erstes durch den Kopf geschossen und das hat mich am meisten traurig daran gemacht.
Och Mensch, und hat sie sich auch testen lassen?
Mhm. Hat alles ein bisschen gedauert, weil sie hat dann eben nicht so schnell Termine bekommen, weil sie eben selbst ja nicht erkrankt ist. Dann dauert das alles ein bisschen länger. Das hat dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert und sie hat es nicht.
Oh Gott sei Dank.
Ja, total.
Also da ist wahrscheinlich auch ein Stein vom Herzen gefallen, oder?
Absolut, ja.
Okay, aber es bedeutet ja trotzdem für dich zumindest, dass auch nach deiner Brustkrebstherapie das Thema für dich nicht einfach abgeschlossen sein wird, sondern dass sich das ja schon dann auch dein Leben lang vielleicht begleitet, also zumindest ja in Form von Vorsorgeuntersuchungen.
Genau, richtig. Und auch Operationen, da kommen wir bestimmt später noch zu, hat sich schon auch noch das ein oder andere nachgezogen.
Ja, aber für deine Brustkrebserkrankung hat das ja jetzt erstmal keine so großen Auswirkungen gehabt und du konntest dann doch brusterhaltend operiert werden?
Mhm, ganz genau. Ich wurde dann 6 Wochen nach Diagnose brusterhaltend operiert. Dazwischen lief das Staging noch, wo ja geschaut wird, ob der Krebs schon in andere Organe, in die Knochen oder Lymphknoten gestreut hat. Das war bei mir zum Glück alles negativ. Mhm. Also war wirklich bisher nur lokal in der Brust. Auch die Lymphknoten in der Achsel waren frei, soweit man das auf Bildern sehen konnte. Es wird ja immer in der Operation dann auch nochmal geschaut. Und dann wurde ich brusterhaltend operiert und der Wächterlymphknoten, es war nur einer bei mir, wurde entnommen. Und der war auch dann nach der Biopsie frei von Metastasen. Das heißt, da musste nicht nachoperiert werden. Und bei der Operation, das vielleicht auch nochmal besonders, dadurch, dass der Tumor bei mir im unteren Bereich der Brust lag und ich eine eher große Brust habe, wurde bei mir eine Reduktionsplastik gemacht. Das heißt, es ist schon eine etwas umfangreichere brusterhaltende Therapie. Mir wurde ein Teil der Brust im unteren Bereich entfernt und dann wieder zusammengebastelt. Da wird so ein T-Schnitt gemacht. Du kennst es, glaube ich, von deinen Fotografien, diese Narbenführung. Ja. Ja, das wurde bei mir gemacht auf der linken Seite, wo dann eben der Tumor war.
Und nachdem du dann diese Operation hinter dir hattest, wie ging das weiter? Wie hat sich das angefühlt, als du das gesehen hast?
Das war total okay. Ich hatte vorher schon der Ärztin gesagt, sie darf ruhig mehr entnehmen. Ich lege überhaupt keinen Wert darauf, eine große Brust zu haben. Es war vorher auch schon klar, dass ich irgendwann dann eine Angleichungsoperation bekommen werde nach Abschluss der Therapie für die nicht erkrankte Seite. Und sie hat das wirklich gut operiert. Das sieht super gut aus. Klar, es sind mehrere Schnitte, aber man konnte da schon sehen, dass es gute Narben werden. Und das kann ich jetzt auch einfach so sagen.
Ja, das erinnert mich tatsächlich an eine Projektteilnehmerin, die ich im Studio mal hatte, die auch sehr, sehr große Brüste hatte, auch diesen T-Schnitt hat, weil ein Stück entnommen wurde. Und sie hat dann die andere Brust anpassen lassen. Und sie hat gesagt, dass sie sich richtig gut fühlt mit dieser Brustverkleinerung, dass es für sie eine total andere Lebensqualität ist. Und da dachte ich auch, wie schön, dass aus sowas Blödem, aus so einer Diagnose, doch irgendwie auch eine neue Lebensqualität entstehen kann.
Ja, total. Also ich glaube, das trifft nicht für jeden zu, aber in manchen Fällen auf jeden Fall. Und ja, ich hätte auch lieber den Krebs nicht gehabt, aber dass sich meine Brust verändert, damit bin ich absolut fein und habe das Gefühl, das wurde da gut operiert. Allerdings bin ich jetzt gerade tatsächlich noch mal sehr viel in Gesprächen, dass ich wohl noch mal operiert werde. Und es steht gerade auch noch mal sehr in Frage, ob ich nur die Angleichung bekomme oder ob ich nicht noch mal komplett operiert werde.
Ah, okay, also du hast die andere Seite noch nicht machen lassen.
Nein, bisher noch nicht, weil meine Akuttherapie dann sich doch noch sehr lange gezogen hat und ich jetzt erst seit ein paar Monaten da raus bin und wir dann eben jetzt erst darüber reden, wie es denn dann mit der nächsten Operation aussieht.
Gut, dass du das eben nochmal so angesprochen hast, weil du hast im Sommer 24 ja dann die Diagnose bekommen. Wir haben jetzt ja schon fast Sommer 26. Was ist denn in 2 Jahren passiert?
Ja, also ich hatte die Operation und genau schon ein paar Tage vor der Operation hatte ich dann nochmal ein Gespräch, wo dann eben auch alles erklärt wurde. Und die Operation wurde dann auch nochmal eine Woche verschoben. So waren es dann 7 Wochen, die da vergingen. Und die hatten in der Zeit, das haben sie mir gar nicht so direkt am Anfang gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das da so hätte aufnehmen können, einen Oncotype-Test gemacht. Das wird bei hormonrezeptorpositiven Brustkrebs häufig gemacht, weil ich einen hohen KI-Wert hatte, also eine schnelle Zellteilungsrate. Dann guckt man da immer drauf, ob eine Chemotherapie doch notwendig ist, beziehungsweise von Nutzen. Und kurz vor der Operation wurde mir mitgeteilt, wir können doch nicht nach der Operation mit der Bestrahlung weitermachen. Wir sollten auf jeden Fall doch noch eine Chemotherapie machen.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes.
Ja, vorher war da nicht so die Rede von, aber also ich hatte mich so ein bisschen informiert schon und ja, ich wusste schon, dass das schon noch kommen kann. Und ja, also das Ergebnis war eindeutig und dann habe ich auch da natürlich gesagt, okay, dann Augen zu und durch, machen wir das auch noch. Und das hat dann aber bis zum Januar gedauert. Ich habe am 2.1. dann erst mit der Chemotherapie gestartet, weil dann die ganzen Feiertage davor waren. Ich mich aber erst von der OP erholen sollte. Ja, genau. Und man hatte dann ja auch gucken wollen wegen der Antihormontherapie, wie die angeschlagen hatte. Da hatte sich dann auch gezeigt, die hat super angeschlagen, aber eben, dass man trotzdem die Chemotherapie machen möchte. Und so hat das dann bis zum Januar gedauert, bis ich mit der Chemotherapie gestartet bin.
Na, aber die haben doch den Tumor komplett rausoperiert. Mhm, und richtig. Du hast die Antihormontherapie bekommen. Mhm. Warum die Chemo? Einfach nur noch mal zur Sicherheit oder warum?
Ja, genau,
wenn richtig. Wenn doch nichts weiter gefunden wurde.
Genau. Man kann halt nicht ausschließen, dass einzelne Zellen nicht doch irgendwo im Körper sich schon über die Blut- oder Lymphlaufbahn nicht doch irgendwo hin verirrt haben, die man ja nicht sehen kann. Und das wären bei mir im Fall wirklich einzelne Zellen. Und im Idealfall würde man die mit der Antihormontherapie bekommen. Aber weil ich eben so jung bin und der Krebs doch sehr aktiv war und gerade so sehr aktive Krebszellen sind eben prädestiniert für Chemotherapie, um darauf zu reagieren, hat man gesagt, es wäre doch fahrlässig, in meinem Fall die Chemotherapie nicht zu machen.
Und du hast ja gesagt, dass du dazu gestimmt hast, aber wie war das für dich? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, man stellt sich darauf ein, dass man jetzt eine Operation bekommt, dass man die und die Behandlung kriegt. Und wenn man dann kurz vorher gesagt kriegt, du kriegst jetzt doch noch eine Chemotherapie und die Chemo an sich, das ist ja eine Riesennummer. Also finde ich zumindest.
Ja, schon. Ich hatte aber total das Vertrauen in meinen Körper und in mich, dass ich das schaffe.
Ah, okay.
Ich hatte da keine Lust drauf. Ich dachte schon auch, vor allem als ich gehört habe, das dauert fast ein halbes Jahr. Das war schon ein Punkt, wo ich dachte, uff, damit habe ich nicht so gerechnet, dass es so lange dauern wird. Aber mir war es lieber so, dass ich mir diese Sicherheit durch diese Zeit, die ich da durchgehen muss, erkaufen kann, diese zusätzliche, als es nicht zu machen.
Ja. Okay, also du warst dann fein damit, warst mit der Therapie einverstanden. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, auch für die, dass man die innere Stabilität hat, auch, dass man es versteht und dass man sich dafür entscheidet, ne? Weil es ist ja doch was, was man
total
echt durchhalten muss.
Ja, auf jeden Fall.
Wie hast du das vertragen, die Chemotherapie?
Also währenddessen habe ich immer gesagt, ganz gut. rückblickend würde ich sehr ungern nochmal machen wollen. Aber also im Großen und Ganzen, so ganz grundsätzlich, bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. Es gab aber immer wieder Punkte und bestimmte Dinge, die dann doch echt heavy waren. Ich habe relativ zu Beginn eine Portthrombose bekommen. Er wurde dann ja vorher, genau, deswegen hat es ja auch noch gedauert, wie bei allen ein Port eingesetzt. Und nach der zweiten EC-Chemotherapie, ich hatte dieses typische Schema, 4-mal EC und dann 12-mal Pakli. Und nach der zweiten EC-Chemotherapie ja, habe ich eine Porthrombose bekommen. Ich habe das sehr schnell bemerkt. Ich wusste nicht, dass es eine Thrombose ist, aber ich habe angerufen, Bescheid gegeben, ja, irgendwie mein rechter Arm, der schaut ein bisschen komisch aus. Und dann wurde auch schnell gehandelt. Und dann habe ich ein Medikament und einen Armstrumpf bekommen, um die Thrombose eben zu behandeln. Und dann war auch eigentlich erstmal so wieder gut, dachte man. Und dann zur Blutkontrolle, zur nächsten Chemotherapie, hatte ich auf einmal total schlechte Leberwerte. Und dann durfte ich die nächste Chemotherapie nicht machen. Mhm. Hat man gesagt, ja, wir warten noch mal eine Woche, dann sollte sich die Leber wieder erholt haben. Ja, dann waren die Werte noch schlechter. Ja. Gleiches Spiel nochmal, Werte noch schlechter. Und dann waren sie halt wirklich schon sehr, sehr hoch. Dann hat man alle paar Tage kontrolliert und dann musste ich ins MRT, um die Leber kontrollieren zu lassen. Die war aber in Ordnung. Das war ein totaler emotionaler Stress, weil ich ja die Chemotherapie nicht weitermachen konnte. Ich wollte die doch so gerne einfach hinter mich bringen. Mm. Und jetzt musste ich nach der zweiten Chemotherapie, es waren dann insgesamt, ich glaube, 7 Wochen, pausieren, weil diese Leberwerte so schlecht waren. Und dann hatte ich auch noch diese Thrombose. Und das war wirklich sehr bescheiden. Also es war gar nicht so die Chemotherapie selbst, die dann so schlimm war, aber diese Situation mit all diesen, mit diesem Domino-Effekt, was es so unerträglich gemacht hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und am Ende hat sich dann herausgestellt, dass die Leberwerte wegen des Medikaments, welches ich bekommen habe, wegen der Thrombose so schlecht waren, die Werte. Ich habe eine Allergie gegen dieses Medikament.
Oh nein. Mhm. Das heißt also, es hat gar nichts mit der Chemotherapie zu tun
nein.
gehabt.
Mhm.
Ach Gott.
Und dann haben wir dieses Medikament abgesetzt. Mhm. Und dann habe ich mir Heparin gespritzt stattdessen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Thrombose zu behandeln. Und dann wurden meine Werte auch sofort wieder gut.
Oh je.
Ja. Das hatten die auch erst einmal vorher, aber eine Ärztin hatte sich dann irgendwann daran erinnert, dass sie den Fall schon mal hatten. Kommt wohl sehr selten vor, aber kommt mal vor und ja, dann konnte es endlich weitergehen.
Und dann konntest du auch die Chemotherapie bis zum Ende durchmachen?
Ja, ich musste ganz zum Ende hin dann noch zweimal so ein paar Tage verschieben, weil die Blutwerte, da waren dann die Leukos, die dann am Ende doch ein bisschen schlapp gemacht haben. Weil ich habe dann ja dadurch, dass ich das so verzögert hat, über ein halbes Jahr war ich in der Chemotherapie. Das ist für den Körper dann natürlich auch echt einiges, wo man da so dann durch muss. Und dann habe ich zwischendurch auch diese Aufbauspritzen bekommen. Davon habe ich dann Rückenschmerzen viel bekommen. Das kennen einige, glaube ich. Es waren dann wirklich immer so eher diese Begleitdinge, die mich da so ja, beeinträchtigt haben, mehr als die Chemotherapie an sich selbst.
Mhm. Das heißt, du hattest dann also noch bis Mitte letzten Jahres diese Akuttherapie. Du hast vorhin was gesagt von einer Bestrahlung, dass das bei dir wurde dann nicht mehr gemacht, oder?
Doch.
Das doch, auch noch. Okay.
Oh. Ja, ja. Also das war von vornherein klar, dass die auf jeden Fall dann irgendwie noch kommen, beziehungsweise war von Anfang an so geplant, dass ich dann nach der Chemotherapie wieder mit der Antihormontherapie starte. Die Zoladex, also diese Spritze, die habe ich weiterhin bekommen, um mich in den Wechseljahren zu halten und auch die Eierstöcke zu schützen. Ja, da vielleicht als kleiner Einschub. Ich hatte auch zwischenzeitlich einen Termin beim Kinderwunschzentrum, weil ich ja schon auch durchaus noch, ich habe keine Kinder, im gebärfähigen Alter bin und ja, Kinderplanung nicht direkt anstand, aber auch nicht abgeschlossen war. Ja, das ist nochmal ein großes Thema für sich. Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, auch durch meine Genmutation mir Eizellen entnehmen zu lassen, aber auch eben, weil mein Krebs so stark östrogenabhängig war. Ja, aber diese Spritze habe ich halt eben weiterbekommen. Und dann nach der Chemotherapie habe ich dann Letrozol, ein anderes Antihormonmedikament bekommen, weil ich dann ja sicher in den Wechseljahren schon war. Und dann hat man nochmal 6 Wochen gewartet, bis dann die Bestrahlung gestartet ist.
Aber dann macht das ja auch total Sinn, dass du gesagt hast, du hast die angleichende Operation noch nicht gehabt, weil dann warst du ja das ganze letzte Jahr eigentlich noch beschäftigt, oder?
Genau, richtig. Die Bestrahlung, das war ganz schön, hat dann nicht ganz so lange gedauert, wie am Anfang gedacht. Da kam dann in der Zwischenzeit eine Studie raus, beziehungsweise so, dass man diese Studie schon umsetzen konnte, dass ich nicht mehr 28 Bestrahlungen gebraucht habe, sondern nur noch 15, weil man mit mehr Gray bestrahlen konnte, als man das früher gemacht hat und gleich gute Ergebnisse bekommt. So dass ich dann nur 15 Bestrahlungseinheiten hatte, also 3 Wochen. Wo ich dann eben jeden Tag noch zur Bestrahlung war. Da war ich vorher aber auch noch in 2 Zentren, habe mich da nochmal schlau gemacht, weil eben auch da mit Lynch-Syndrom zwischendurch nicht ganz klar war. Bei manchen Genmutationen ist eine Bestrahlung ja auch eher ungünstig, weil das ja auch nochmal 2 Tumoren aufrufen kann. Und da wollte ich mich auf jeden Fall absichern, dass ich mir da dann nicht irgendwie noch das nächste übel ins Haus hole. Aber da waren sich dann eigentlich alle einig, dass man da bestrahlen kann.
Woher wusstest du das, dass das möglicherweise Risiken birgt? Hast du dich da informiert oder haben die Ärzte das zu dir gesagt?
Ja, ich habe mich super viel in der ganzen Zeit auf verschiedenen Seiten, verschiedenen Ärzten, also so weit, wie man es halt eben kann, schlau gemacht, in den Austausch gegangen. Es gibt ja auch für das Lynch-Syndrom eine kleine Gruppe, wo man sich mit anderen Betroffenen austauschen kann. Und ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das genau war, aber bei 1-2 Genmutationen hatte ich halt eben gelesen, wird keine Bestrahlung empfohlen. Und ich wollte dann einfach wirklich nur sicher gehen, dass man sich sicher ist, dass das beim Lynch-Syndrom in Ordnung ist. Weil das hat man schon gemerkt, dass die im Brustzentrum mit dem Lynch-Syndrom überhaupt nichts am Hut hatten. Also das wurde nicht beachtet und mir war wichtig, dass da aber auch drauf geschaut wird.
Ja, absolut. Ja, aber da sieht man auch wieder, dass es doch sehr wichtig ist, selbst auch informiert zu sein, ne? Und dann hast du ja vielleicht auch wieder so ein Stück Kontrolle. Ich finde das total gut, dass du auch sagst, dass du nochmal Zweitmeinung eingeholt hast. Das finde ich persönlich auch immer so wichtig.
Ja, zumal ich ja einfach vorher schon die Erfahrung gemacht habe. Deswegen kann ich inzwischen gar nicht mehr anders, als mir eine Zweitmeinung einzuholen, dass ich mich nicht immer unbedingt auf die eine Meinung verlassen kann. Ja. Zumal mir das Gleiche auch nochmal passiert ist. Es ist wirklich ganz schön viel passiert in diesem Jahr. Als ich operiert wurde, also meine brusterhaltende Operation, da habe ich meine Ärztin auch auf ein Muttermal angesprochen, was ich direkt über der Brust habe. Und das ist ungefähr dann wahrscheinlich zur gleichen Zeit erst gekommen, wie der Brustkrebs sich wohl so ungefähr zu der Zeit entwickelt haben muss. Und das sah so ein bisschen anders aus als alle anderen Muttermale, die ich so hatte. Und ich war dann auch nach meiner Brustkrebsdiagnose direkt beim Hautarzt. Und der hat gesagt, nee, das sieht alles gut aus. Brauche ich mir keinen Kopf drum machen. Ich habe meine Brustärztin habe eben trotzdem auch darauf angesprochen und sie sagte auch, ja, es schaut für sie harmlos aus, aber wenn es mich stören würde, sie operiert mich ja eh, sie könnte mir das rausnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja bitte, ich habe so ein total blödes Gefühl dabei, bitte rausnehmen. Und dann hatte sie das auch angezeichnet am Tag vor der Operation und dann am Tag der Operation, als ich aufgewacht bin, kam sie eben rein und sagte, alles gut verlaufen. Ja, nur ihr Muttermal, das habe ich ihnen doch nicht entfernt. Die Narbe, die sie davon hätten, die würde sie viel mehr stören als das Muttermal. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Machen Sie sich keinen Kopf darum. Ja, du kannst dir vielleicht denken, wo das jetzt hinführt.
Ja, ich fürchte.
Ja, dann war eben die Bestrahlung und irgendwie von meinem Gefühl her war das mit dem Muttermal irgendwie immer noch nicht so toll. Dann hatte ich auch die Strahlenärztin dazu nochmal gefragt und auch die meinte, nee, und wenn da jetzt was gewesen wäre, es liegt ja auch im Bestrahlungsgebiet, dann hätte sich das ja jetzt auch verändert, dann wäre es zurückgegangen oder so, oder dann hätten wir das in dem Planungs-CT gesehen. Ja, aber irgendwie hat sich was in mir geregt und ich bin dann auch nochmal zu einer anderen Hautärztin gegangen und die sagte dann, ich nehme Ihnen das, ich mache eine Stanze, genau, weil es war schon auch ein bisschen größer. Ich mache eine Stanze davon, dann wissen wir es ganz genau, alleine damit Sie gut schlafen können.
Ja, also ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht, warum nicht gleich der erste Hautarzt das gemacht hat.
Ja.
Ich meine, wo ist denn das Problem, oder? Wenn die Patientin da schon eine krasse Diagnose bekommen hat und da sehr, sehr verunsichert ist, warum kann man das nicht einfach genau untersuchen, statt sich das einfach nur anzuschauen?
Absolut. Und das hat sie auch.
Das ist wahrscheinlich eine Kostenfrage.
Ja, vielleicht als Randinfo dazu. Ich bin Privatpatientin. Das heißt, selbst das zielt in meinem Fall jetzt noch nicht mal. Also da haben die ja alle finanziellen Möglichkeiten und Mittel, sowas abzurechnen. Und müssen es ja noch nicht mal groß begründen. Und da sagte die Hautärztin dann jetzt auch, natürlich macht sie das dann, wenn ich da so ein schlechtes Gefühl habe und auch mit der Genmutation.
Ja.
Und ich war auf Reha 8 Wochen, glaube ich, erst nach der letzten Bestrahlung. Und da kam dann der Anruf von der Hautärztin, es tut mir leid, aber wir müssen noch mal nachschneiden, wir müssen das ganze Muttermal rausnehmen. Das ist eine Melanomvorstufe.
Das ist ja tatsächlich echt so eine Situation, wie du sie vorher hattest, als du den Knoten selbst ertastet hast.
Ja.
Wie gut, dass du da dran geblieben bist.
Ja. Und ja, das, also ich habe das einfach so sehr während der ganzen Reise feststellen müssen, dass man für sich selber richtig aktiv und nachhaltig einstehen muss. Und sonst kann es sein, dass Dinge übersehen werden. Und das ist schon ein bisschen erschreckend. Und ich merke richtig, wie es mir wirklich sehr schwer fällt, Ärzten direkt so zu vertrauen. Also ich habe auch viel Ärzte gewechselt in der Zeit und habe das Gefühl, inzwischen habe ich so ein Team zusammen von Ärzten, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss noch jemand anderen fragen. Aber das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Und ist auch noch nicht bei allen so.
Ja. Ja, und das erzählen ja auch viele hier im Podcast, dass die Ärzte, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ja, aber dass viele Ärzte schnell sagen, ach na ja, sieht nicht schlimm aus. Und ich finde es echt erschreckend und ich finde es total krass, dass dein Gefühl dich ja aber bei beiden Malen eben nicht getäuscht hat.
Mhm. Ja, total. Und also ich denke immer, für die Ärzte kommt das so rüber, als würde man über alles so Panik schieben. Aber so ist es nicht. Also wenn wir uns die Chemotherapie angucken, ich hatte keine Panik. Ich hatte inzwischen dann auch, das war auch im Herbst letzten Jahres, also dann nach der Bestrahlung, vor der Reha noch, hatte ich meine erste Magen- und Darmspiegelung als Vorsorgemaßnahme wegen des Lynch-Syndroms. Und da war ich auch entspannt. Ich hatte einfach so das Gefühl, nee, da ist nichts. Da ist alles in Ordnung. Und so war es auch.
Jetzt hast du also dich dann im letzten Jahr, nachdem du also mit der Bestrahlung und so weiter durch warst, nochmal operieren lassen und hast es, das war wahrscheinlich bloß ein kleiner Eingriff gewesen, das Muttermal entfernen lassen.
Genau, richtig.
Wie ging das dann weiter? War dann deine Therapie zu Ende oder musste da jetzt im Zweifel wegen dem Muttermal, wegen dieser Melanomvorstufe auch noch irgendetwas gemacht werden?
Nee, das war zum Glück dann damit erledigt. Man hat das großzügig dann rausgeschnitten. Das wurde dann nochmal eingeschickt und da wurde dann zum Glück auch nicht mehr gefunden. Tatsächlich das Gewebe drumherum war dann auch noch nicht mal die Vorstufe. Es war so wie 3 Muttermale nebeneinander. Und nur das eine hatte eben diese Vorstufe und der Rest war dann auch zum Glück in Ordnung. So dass man da dann nichts machen musste und ich da jetzt nur dann ein bisschen enger kontrolliert werde.
Ja. Und leidest du sehr unter der Narbe, die du da jetzt hast?
Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich gar nicht. Also ja, man sieht das so ein bisschen, aber also das stört mich wirklich überhaupt nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, ich finde es auch so krass, ich meine, das war ja anders abgesprochen, ne? Wenn die Ärztin sagt, ach nee, die Narbe würde sie mehr stören, also ich weiß nicht.
Ja, total. Ja.
Krass.
Ja, ich habe sie dann auch nochmal darauf angesprochen und das wurde nur so weggelächelt.
Ja, unglaublich.
Also ich habe ihr das dann nochmal gesagt und erzählt, dann als ich einen Termin bei ihr hatte und das wurde nur weggelächelt.
Naja, vielleicht denkt sie ja trotzdem selber noch drüber nach und weiß ich nicht, würde vielleicht im nächsten Mal, beim nächsten Mal anders entscheiden.
Ich hoffe.
Das heißt, wir sind jetzt bei Ende 25 angekommen, oder?
Ja, also es war Herbst 25. Da war ich dann durch mit der Akuttherapie. Es war aber schon vorher klar, dass neben der Antihormontherapie auf mich dann noch eine weitere Tablettentherapie erwarten würde. Natürlich, ich könnte ja auch ablehnen, aber ich war grundsätzlich immer erstmal gewillt, alles auszuprobieren und so viel wie möglich zu tun, um ein mögliches Rezidiv zu vermeiden. Und mir wurde von Anfang an schon empfohlen, weil ich so gerade eben noch reingekommen bin, Ribociclib, ein CDK4/6-Hemmer, für 3 Jahre noch zusätzlich einzunehmen, weil ich eben so einen hohen KI-Wert hatte. Also diese schnelle Zellteilungsrate und auch von der Größe. Genau, das hatte sich noch rausgestellt bei der Operation. Der war ein bisschen größer, als man vorher gedacht hat, weil ich auch noch einen lobulären Anteil hatte, also duktal und lobulär. Mhm. Und den kann man auf Bildern nicht so gut erkennen. Es war nur ein ganz kleiner Anteil, aber so war ich knapp über 2 Zentimeter. Und dadurch hatte ich dann den Zugang zu diesem Medikament, sodass ich dann mit dem Ribociclib auch gestartet bin im Herbst. Dann 25.
Und das nimmst du jetzt immer noch?
Mhm, genau, ich nehme das immer 3 Wochen und dann 1 Woche Pause, weil das ja auch wieder sehr auf die Leukozyten geht und das Immunsystem doch so runterfährt. Und das tut es bei mir auch, aber noch so gerade eben im Rahmen, dass ich das wie empfohlen nehmen kann. Und die ersten Monate habe ich es auch so ein bisschen mehr gemerkt, so mit Nebenwirkungen. Und inzwischen geht das aber eigentlich relativ gut.
Hm. Du bist also immer noch irgendwie in der Therapie. Und du hast eben ja schon erzählt, dass du auch schon die Vorsorge, ich weiß gar nicht, das ist Vorsorge, Nachsorgeuntersuchung wegen deines Lynch-Syndroms hattest. Wo du aber ja irgendwie schon gespürt hast, da ist alles in Ordnung. Hat sich denn jetzt dein Erkrankungsrisiko für im Zweifel Darmkrebs oder Gebärmutterkrebs durch die Therapie, durch die Medikamente, die du jetzt nimmst, verändert? Oder ist es so, dass du eigentlich abwarten musst, eng kontrolliert wirst und dann wird behandelt, wenn etwas, da irgendwie Krebszellen entstehen?
Ja, also für den Magen und Darm ist es so, ich werde, solange nichts Auffälliges gefunden wird, alle 2 Jahre bekomme ich diese Spiegelung und dann reicht das auch. Sollten Polypen oder andersartiges Gewebe gefunden werden, dann wird das erstmal entfernt und meist reicht das dann. Und dadurch, dass ich da so engmaschig kontrolliert werde, ist es sehr unwahrscheinlich, weil diese Krebsarten wohl sehr langsam wachsen im Vergleich, dann schon Krebs, wenn dann während Vorstufen entdeckt wird. Sodass ich mich da eigentlich dann ganz gut kontrolliert fühle. Anders sieht es aus bei der Gebärmutter und auch für Eierstockkrebs habe ich ein erhöhtes Risiko. Längst nicht so wie bei BRCA, aber doch deutlich erhöht. Und jetzt der Grund, warum es halt alles noch länger gedauert hat. Ich habe mich dann dazu entschieden, empfohlen wird es, mit 40, aber ich habe mich dazu entschieden, das direkt zu machen, weil ich ja die Antihormontherapie für 10 Jahre machen muss und ich dann ja ehrlicherweise relativ wenig von meinen Eierstöcken und auch meiner Gebärmutter habe, meine Gebärmutter entfernen zu lassen und auch die Eierstöcke, also eine Komplettentfernung, Eileiter, Eierstöcke, Gebärmutterhals, Gebärmutterkörper. Und die OP stand dann Ende letzten Jahres noch an.
Oh, krass.
Ja, weil man da einfach keine guten Vorsorgemaßnahmen hat. Da entdeckt man häufig eben den Krebs erst, wenn er schon recht fortgeschritten ist. Und dadurch, dass ich das ja auch bei mir in der Familie hatte, eben Gebärmutterkrebs und wir hatten einmal noch, wir konnten leider nicht herausfinden, Frauenkrebs. Früher hat man ja nicht so offen darüber gesprochen. In der Familie war mir das Risiko zu hoch. Und da hatte ich diese Unsicherheit, dass ich mir dachte, ich weiß nicht. Und wie gesagt, durch die Antihormontherapie wurde es ja eh stillgelegt.
Ja.
Sodass ich mich dann gemeinsam mit den Ärzten, ich bin in einem extra Krankenhaus, was für Lynch-Syndrom spezialisiert ist, ein paar Städte weiter fahre ich, für diese Sachen angebunden. Wurde da auch super gut beraten und dann haben wir das gemeinsam so entschieden, dass ich die Operation dann noch machen lasse und das auch noch in einem Durchgang, damit ich nicht wieder irgendwann rausgeworfen werde, wenn ich so in mein Leben wieder zurückgefunden habe und dann wieder eine Operation. Und ich habe gesagt, dann lieber jetzt Augen zu und durch, machen wir auch noch.
Boah, krass. Also das alles in einem Jahr. Die Brust, die Therapie für deinen Brustkrebs. Dieses mit der Melanomvorstufe, die Gebärmutter, boah.
Ja.
Aber wie ist das für dich? Also jetzt, wo das alles fehlt, also erstmal kannst du ja wahrscheinlich jetzt diese Medikamente jetzt, also brauchst du ja wahrscheinlich nicht mehr die Zoladex und so weiter nehmen, oder?
Genau. Ja, genau, die Zoladex bekomme ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber das Letrozol noch weiter, weil Hormone können sich ja auch über andere, also anders im Körper bilden.
Ja.
Und das Ribociclib nehme ich auch noch weiter.
Und wie fühlt sich das an ohne Gebärmutter, Eierstöcke und so weiter? Also hast du irgendwie ein anderes Gefühl jetzt für dich selbst?
Schon, aber jetzt nicht nur schlimm. Also ich bin froh, diese Sicherheit zu haben. Auch da dachte ich mir wieder, ich schaffe das schon mit der OP. Ich habe mich super schnell erholt davon. Ich hatte Sorge wegen meines Sports. Der beinhaltet unter anderem olympisches Gewichtheben. Da hat man ja doch viel mit viel Gewicht zu tun und Druck auf dem Bauch. Das war so meine größte Sorge. Und deswegen habe ich mir da direkt eine spezialisierte Physiotherapeutin gesucht für den Beckenboden, dass wir da das richtig stark machen. Ich hatte eine Trainerin an meiner Seite, wir haben mich darauf vorbereitet. Und dadurch klappt das. Also hatte ich zum Glück gar keine Probleme damit. Ich hatte auch Sorge, so eine Blasensenkung kann ja passieren und so, aber das ist alles nicht eingetreten zum Glück. Und ich habe aber ein anderes Bewusstsein tatsächlich für meinen Körper dadurch nochmal entwickelt. Gerade beim Sport merke ich das, dass ich nochmal mehr hinspüre und dadurch aber auch mich nochmal anders bewegen kann. Und das steht so auf der guten Seite. Auf der schlechteren Seite, das natürlich das Ganze auch anatomisch jetzt ein bisschen anders ist. Also ich habe ja keinen Gebärmutterhals mehr. Das heißt, es wurde ein Scheidenstumpf geformt, so dass es jetzt so ein bisschen verkürzt ist. Aber jetzt auch nicht mega doll, aber ist natürlich schon auch anders als vorher.
Aber also du kannst trotzdem Geschlechtsverkehr haben?
Ja, genau, das geht trotzdem. Aber es ist halt einfach ein bisschen anders.
Lass uns, wenn es dir recht ist, über den Kinderwunsch sprechen, über die, über die Familienplanung. Ich meine, du bist Anfang 30 oder vielleicht Mitte 30 mittlerweile.
Genau.
Du und dein Partner, ihr werdet ja bestimmt mal darüber gesprochen haben. Und irgendwie hat man, also so stelle ich mir das zumindest vor, ich habe schon sehr früh Kinder bekommen. Aber wenn man Mitte 30 ist und man hat noch keine Kinder, dann denkt man ja trotzdem darüber nach, dass es eine Option sein könnte. Bei dir ist es jetzt keine Option mehr. Was hat das mit dir gemacht und was hat das vielleicht im Zweifel mit euch auch als Paar gemacht?
Mit uns als Paar hat das zum Glück nicht viel gemacht im Sinne von Trauer oder verschiedenen Meinungen. Ich habe immer nur Unterstützung erfahren von meinem Partner und das stand nie zur Debatte, dass wenn ich mich dagegen entscheide, also es war auch nicht so, dass wir beide einen starken Kinderwunsch zu der Zeit hatten, aber also es war einfach absolut in Ordnung für ihn und sagte halt auch, ein Kind im Zweifelsfall, wenn du krank bist, dann aber sowas, da werde ich ja auch nicht glücklich. Ne? Und da auch wieder mein Bauchgefühl war da überhaupt nicht gut. Wenn ich daran gedacht habe, diese Hormonstimulation zu machen, da hat alles in mir geschrien. Und auch da musste ich mich durchsetzen gegen die Ärzte. Die haben das nicht so verstanden, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Und trotzdem bin ich gleichermaßen traurig darüber. Und ich war eine Zeit lang richtig wütend darüber, dass mir das genommen wurde, diese Möglichkeit, noch Kinder zu haben. Nicht, weil ich in dem Moment unbedingt ein Kind haben wollte, aber diese Möglichkeit zu haben, dass wenn wir denken, vielleicht doch, dass uns das genommen wurde. Wir waren auch noch nicht allzu lange zusammen, bevor die Diagnose war, sodass sich das ja auch alles erst noch so richtig entwickelt hätte. Und so hatte ich schon so 3-4 Monate, wo mich das viel beschäftigt hat. Gerade wenn ich so junge Familien gesehen habe, dass ich dann richtig gemerkt habe, wie es in mir gearbeitet hat. Aber inzwischen, auch mit der Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcke, habe ich total Frieden damit geschlossen. Wir haben dann auch genau zum Ende meiner Akuttherapie einen Hund bekommen, der bei uns eingezogen ist. Und ja, ich sage immer so ganz klassisch, kinderloses Paar mit Hund, ne?
Ja.
macht der uns dann jetzt halt komplett.
Ja, auch schön.
Ja.
Du hast es eben gerade schon gesagt, dass die Ärzte da vielleicht nicht so ganz einverstanden waren mit deiner Entscheidung. Bezieht sich das jetzt auf deine Entscheidung, dir die Gebärmutter, die Eierstöcke und das alles entfernen zu lassen?
Nee, noch davor. Und das fand ich auch schwierig, weil man da ja mit so vielen konfrontiert war. In dieser Zeit zwischen Diagnose und Operation, ich hatte da ja ein paar Wochen Zeit, da war ich beim Kinderwunschzentrum und habe mich eben informiert, was das alles bedeuten würde, was es für Optionen gäbe. Und das hat sich alles für mich nicht stimmig angefühlt. Mhm. Dass das zu mir, zu meiner Therapie, zu meinem Leben, zu dem jetzt passen würde. Und ich habe mich deswegen dagegen entschieden, mir eben diese Hormonstimulation zu machen. Ich hatte länger überlegt, ob ich mir vielleicht ein Stück vom Eierstock entfernen lasse. Und dann setzt man das Gewebe ja irgendwann wieder ein. Aber da wusste ich dann auch schon vom Lynch-Syndrom und der Gebärmutter. Und alles in mir hat gesagt, nein, nein. Und dann habe ich auch gesagt, nachdem ich da zur Information war, hatte ich nochmal einen zweiten Termin. Und da bin ich auf Unverständnis gestoßen, tatsächlich. Krass. Im Kinderwunschzentrum bei der Ärztin. Ob ich das denn nicht bereuen würde und ich könnte das doch jetzt machen. Und also da wurde schon echt auf mich eingeredet.
Krass. Ich hätte gedacht, dass die Ärzte vielleicht Bedenken geäußert hätten in dem Moment, wo du gesagt hast, ich möchte mir ja diese Organe entfernen lassen. Aber dann hattest du das schon vorher. Und ich, gerade im Kinderwunschzentrum, ich meine, eigentlich ist es ja irgendwie auch klar, dass du in der Phase, in der du damals warst, ja vielleicht auch, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht auch gar nicht so der richtige Moment gewesen, da mit dir im Zweifel irgendwelche Diskussionen anzufangen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Total. Also verstehe ich auch nicht, wie das so laufen konnte. Ja. Nee. Und jetzt am Ende dann bei der Entfernung der Gebärmutter und Eierstöcke, ich habe da mit mehreren Ärzten auch drüber gesprochen. Wie gesagt, in dem Zentrum für Lynch-Syndrom habe ich das machen lassen. Die hat mich ja auch aufgeklärt über die Früherkennungsmöglichkeiten und mir dann auch transparent gesagt, dass die halt nur so besser als nichts, aber überhaupt gar keine Garantie geben. Dann hatte ich mit meinem Gynäkologen noch darüber gesprochen und auch mit dem Hausarzt. Und da waren sich alle einig, dass das einfach nur Sinn macht, gerade in Kombination mit meiner Brustkrebstherapie, ja, weil auch dadurch mein Rezidivrisiko nochmal sinkt und sich dadurch hormonell ja nichts ändert.
Ja. Ja, krass. Aber das ist ja auch dann wieder etwas gewesen, wo du auf dein eigenes Gefühl gehört hast. Und das, finde ich, ist ja auch genau richtig so.
Ja, absolut.
Wo stehst du denn jetzt? Also bist du sportlich wieder fit wie vorher? Und was hast du für ein Gefühl für dich selbst? Und wie ist dein Stand heute?
Also ich merke gerade, vor allem auch im Sport, dass es wieder gut vorangeht. Aber ich hatte dann ja auch die Bauch-OP. Ich habe während der Chemotherapie, sehr schnell nach der Brustoperation, ich habe immer Sport gemacht. Aber natürlich weniger intensiv als vorher. Also ich habe vorher 5 bis 6 Tage die Woche trainiert, 2 bis 3 Stunden täglich. Das war dann natürlich in dem Rahmen nicht mehr möglich. Aber ich habe immer weiter trainiert, bin natürlich trotzdem schlechter geworden. Nach der Unterleibs-OP musste ich wirklich Pause machen. Das wäre zu riskant gewesen, da direkt wieder reinzugehen. Das heißt, da habe ich dann nochmal abgebaut, sodass ich jetzt schon noch relativ weit entfernt bin von dem, was ich mal so konnte. Aber ich würde immer noch behaupten, ich bin wahrscheinlich noch recht fit und kann relativ viel noch und merke auch, dass es gerade in guten Schritten vorangeht. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist mit einer Antihormontherapie. Ich hatte total Sorge dafür, davor, dass man vielleicht dann nicht mehr so gut Kraft aufbauen kann zum Beispiel, weil ich vor allem an Kraft verloren habe, was aber in meinem Sport relativ essentiell ist. Und ja, da merke ich aber gerade, dass es vorangeht und ich bin super gespannt, wo das noch so hingehen kann. Ob das wieder so wird wie früher oder nicht, ich gebe mein Bestes und dann, man wird sehen. Ich habe meine Trainertätigkeit jetzt wieder angefangen. Also ich habe als Trainerin vorher gearbeitet, mache da aber erstmal nur ganz wenig. Aber ich bin vor allem Lehrerin, bin jetzt auch wieder in der Wiedereingliederung und kann da ganz langsam über ein halbes Jahr meine Stunden erhöhen. Bin ich super dankbar drum. Das ist sehr gut organisiert. Und es tut mir auch gut, so in dem Rahmen, wie es ist. Ist aber anstrengender wirklich, als ich dachte. Ich dachte, ich würde da so ganz geschmeidig reinfinden. Aber da merke ich einfach, dass es wirklich alles braucht und dass nicht alles so ist wie vorher.
Worüber ich vorhin noch gestolpert bin, war, dass du erzählt hast, du warst 8 Wochen zur Reha.
Nee, es hat 8 Wochen gedauert, bis ich zur Reha konnte.
Ah, okay. Das hat 8 Wochen
eigentlich
gedauert.
Eigentlich ist das ja genau, eigentlich sind es ja irgendwie immer 4 bis 6 Wochen.
Ja.
Und bei mir war dieser Zeitraum aber länger. Ich war dann 3 Wochen auf Reha.
Ah, okay. Und du hattest mir im Vorgespräch etwas zum Segeln erzählt. Vielleicht magst du darüber nochmal sprechen?
Ja, genau. Dadurch, dass ich so lange Zeit hatte zwischen der Bestrahlung und der Reha, da hatte ich dann ja noch ein bisschen Zeit und dann hat sich das so total spontan ergeben, dass ich mit einer Organisation und anderen Krebserkrankten oder ehemals Krebserkrankten auf einer Segeltour für 1 Woche war. Und ich war vorher noch nie segeln, so wie alle anderen auch nicht. Und dann ja, sind wir nach Dänemark zu den so kleinen dänischen Inseln gesegelt. Und das war natürlich auch nochmal total gut, irgendwie so, um rauszukommen aus diesem ganzen Krankenhaus, Akuttherapie-Setting. Aber es war schon verrückt, weil ich hatte meine letzte Bestrahlung und 3 Tage später bin ich losgefahren. wow. War schon auch ein bisschen riskant, aber auch da dachte ich mir, ach, das kriegt mein Körper schon hin und das hat auch super gut geklappt. Und das war gut für den Kopf und für die Seele und ein bisschen frische Luft und einfach mal was ganz anderes.
Das glaube ich. Und gerade auch wahrscheinlich der Austausch mit anderen, oder? Das hat wahrscheinlich auch nochmal gut getan.
Ja, auf jeden Fall. Immer tut das gut. Also ich war schon relativ schnell dann in einer relativ großen Gruppe, wo man sich auch austauschen kann, wo nur brustkrebserkrankte Frauen, ich glaube, es sind nur Frauen drin sind. Und darüber habe ich auch bei mir in der Stadt dann Kontakte gefunden, wo ich mich regelmäßig mit inzwischen Freundinnen, eben die selbst auch erkrankt waren, treffe. Und das ist total wertvoll, sich da austauschen zu können.
Hast du das Gefühl, dass du jetzt so einen Haken hinter deiner Krebsgeschichte setzen kannst?
Nee, überhaupt nicht. Also zum einen hatte ich jetzt vor kurzem erst noch vor ein paar Wochen so einen Zwischenfall, wo ein Blutwert, wird bei mir mal kontrolliert wegen des Ribozyklips, so total nach oben geschossen war. Und das macht dann natürlich Sorgen. Dann hatte ich eine Knochenzintigraphie. Dann standen kurz irgendwie so mögliche Metastasen im Raum. Das hat sich zum Glück ganz schnell auch wieder erledigt. Aber man wird ja immer wieder durch Kleinigkeiten so zurückgeworfen. Zum einen, und ich fürchte und denke, das wird auch immer mal wieder passieren. Und ich hoffe, man lernt da immer besser mit umzugehen. Aber die Angst ist doch schon immer wieder sehr präsent. Man denkt jeden Tag immer wieder daran, auch wenn es weniger und besser wird. Aber es ist nicht so, ja, ich kann das jetzt in eine Schublade schieben und das ist jetzt weg. Das ist es nicht und ich glaube auch nicht, dass es jemals so sein wird, alleine dann eben auch durch das Lynch-Syndrom. Und bei mir steht ja jetzt noch eine OP an, die Angleichung der Brust, die hat ja noch nicht stattgefunden. Und da stehe ich auch gerade noch vor einer großen Entscheidung, denn das Zentrum, wo ich operiert wurde, das Brustzentrum, das wurde geschlossen zum Ende des letzten Jahres.
Oh nein!
Das heißt, ich muss mir auch eine neue, also ich musste mir einen neuen Onkologen suchen, habe ich auch gefunden, bin ich super zufrieden mit und dann auch aber eine neue Brustärztin, eine neue Senologin und da bin ich auch total happy mit. Und sie hat dann aber doch nochmal eine sehr große Tür geöffnet, was ja immer mein Bauchgefühl auch eher war, ob man nicht doch eine prophylaktische Operation der Brust auch anstrebt. Das heißt eine beidseitige Mastektomie oder eine risikoreduzierende Operation beidseits. oder eben nur die Angleichung. Und sie sagt auch, sie macht alles, aber wir würden das auch vor der Krankenkasse höchstwahrscheinlich gut begründet bekommen, wenn wir sagen, na, vielleicht nehmen wir doch noch mal mehr Risiko raus. Und also es ist ein ganz langer Prozess alles, aber ich habe mich eigentlich dafür schon entschieden, diese risikoreduzierende Operation zu machen. Du erzähltest ja auch von einer Frau, die du fotografiert hast mit der großen Brust. Bei dieser risikoreduzierenden Operation würde meine Brust auch drastisch reduziert werden nochmal. Man würde alles dichte Brustdrüsengewebe rausnehmen, wo ja am ehesten Krebs entsteht. Ich bin eher schlank und habe aber ein Esskörbchen.
Oh.
Und das heißt, da ist viel, was man so entfernen könnte. Und dann wird man das vielleicht, also dann wird da ein B oder so stehen bleiben. Ja. Und man hätte dann aber 70% des Risikos rausgenommen. Bei einer Mastektomie hat man meist so 90-95% rausgenommen. Und ich bräuchte dann aber kein Silikon. Bei Silikon wäre ich wieder eventuell eingeschränkt beim Sport. Ich wurde ja bestrahlt. Ja. Das stellt auch ein sehr großes Risiko dar, dann mit Silikon. Das kann man schon machen, aber das Risiko ist dann halt eben höher. Also, dass ich mich dann eigentlich für diese risikoreduzierende Operation und dolle Reduktion der Brust entschieden hatte. Und da hat dann aber meine neue Gynäkologin, weil mein Gynäkologe, mit dem ich so happy war, in Rente gegangen ist, meine neue Gynäkologin war dann damit nicht ganz einverstanden. Also es zieht sich so alles, sodass es noch nicht irgendwie abgeschlossen ist.
Okay, also du bist da doch noch mehr oder weniger drin in diesem. Ja, ich weiß nicht, im Grunde gehört das ja alles zu dieser Brustkrebserkrankung dazu. Und ich finde das sehr erschreckend, dass sich das ja jetzt schon 2 Jahre zieht. Also was für ein langer Zeitraum, ja.
Ja, total.
Wo das Thema ja immer irgendwie auch sehr präsent ist. Also man kann ja gar nicht so richtig in sein altes Leben zurückfinden, in Anführungszeichen. Das willst du vielleicht, ich weiß nicht, ob du das wieder möchtest, dass du genau dahin zurückgehst, wo du vorher standest.
Ich habe mein Leben schon sehr geliebt.
Ja,
ne?
Ja. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie gar nicht möglich. Also gerade mit diesen ganzen Erfahrungen, die du ja in der letzten Zeit gemacht hast, seitdem du diesen kleinen Knoten ertastet hast, bist du ja gezwungenermaßen, verändert man sich ja dadurch.
Ja, das stimmt.
Liebe Lisa, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, es ist schon deutlich geworden in unserem Gespräch, aber ich glaube, man kann es nicht genug sagen. Und ich weiß, das haben auch schon andere gesagt, aber es ist auch einfach so, so wichtig. Wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas nicht stimmt, dann steht dafür ein. Und ich weiß, wie schwer es ist, Ärzten zu widersprechen. Am Anfang konnte ich es ja auch nicht. Aber ich wünschte, mich hätte da jemand unterstützt oder mir gesagt, wenn du das fühlst, dann steh dafür ein, dann sollte man das ganz unbedingt tun.
Ja, total wichtig und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Worte und dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Und vielleicht, liebe Hörerin, hast du jetzt auch beim Zuhören gemerkt, wie wichtig es ist, sich selbst mit liebevollen Augen zu sehen. Und gerade in einer Zeit, die den eigenen Körper und das Leben verändert hat. Seit 2018 begleite ich Frauen nach einer Krebserkrankung fotografisch. In meinen Schön- und Stark-Shootings entstehen Bilder, die zeigen dürfen, was oft verborgen bleibt, nämlich Stärke und Verletzlichkeit und Weiblichkeit in einem Leben nach Krebs. Oft, wenn man in den Spiegel schaut, dann legt man den Fokus so sehr auf das, was vermeintlich anders oder weniger schön ist. Aber durch Fotografie kann man die Perspektive wechseln. Alle Informationen zu meinen Shootings findest du auf meiner Homepage. Ich verlinke das natürlich wie immer in den Shownotes. Ich danke dir, liebe Lisa, und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Ich danke dir, liebe Franziska, dass ich meine Geschichte bei dir erzählen durfte und für deine Zeit.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken.
Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.